Das Erschreckendste für mich bei dem Thema Stress ist wirklich, dass wir Meister daran sind, das so lange zu ignorieren. Wir kennen die Symptome von unserem Körper und von unserer Psyche, aber wir gestehen uns nicht ein, dass wir was verändern müssen. Und das soll jetzt kein weiteres Muss in deinem Leben sein. Es soll vielmehr so ein Selbstmitgefühl in dir auslösen, dass das doch so wichtig ist, sich um seine Gesundheit zu kümmern und dass, wenn diese Gesundheit dann mal wirklich weg ist, auf einmal alles andere egal ist.
Hi und herzlich willkommen auf dem Podcast Darm mit Aussicht, deinem Podcast für Darmgesundheit. Mein Name ist Dr. Thomas Bacharach und ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und habe mich in meiner eigenen Praxis auf funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen spezialisiert. Das heißt, Themen wie Reizdarm, Dünndarmfehlbesiedlung, auch SIBO genannt, SIFO, Histaminintoleranz, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Intoleranzen sind bei mir an der Tagesordnung. Und dieses Wissen möchte ich gerne auf meinem Podcast hier mit euch teilen. Ganz wichtig, dieser Podcast dient der reinen Informationsvermittlung und dient nicht als Therapieempfehlung, Handlungsempfehlung und gibt auch keine Heilversprechen. Es ersetzt nicht den Besuch bei eurem Therapeuten, Arzt, Ärztin. Und solltet ihr etwas hören, was ihr interessant findet in diesem Podcast und wollt es eventuell testen, dann besprecht euch unbedingt mit dem euch betreuenden Therapeuten, Therapeutin. Stress ist heute kein Ausnahmezustand mehr. Es ist der Dauerzustand. Unser Nervensystem ist permanent auf Alarm geschaltet. Job, Reizüberflutung, ständiges Müssen und zu wenig Pausen. Und genau das ist ein Riesenproblem für Menschen mit Reizdarm. Denn Stress ist nicht nur ein Gefühl im Kopf, er verändert, wie dein Darm funktioniert. Wer den Zusammenhang zwischen Stress und Reizdarm ignoriert, rennt ständig den Symptomen her, anstatt an der Wurzel wirklich anzupacken. Deshalb sprechen wir heute genau über dieses Thema, wie Stress deinen Darm aus dem Takt bringt und was du dafür tun kannst, dass dieser Reizreaktionskreislauf endlich endet. Und dafür habe ich heute niemand Geringeres als Linda Leinweber bei mir im Podcast. Sie ist Psychologin, ausgebildete systemische Coach und Gründerin des Netzwerks POIS für Psychologen und Coaches. Linda, vielen, vielen Dank dafür, dass du dir heute die Zeit nimmst, über dieses super spannende Thema mit mir zu sprechen.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Linda, was ist Stress eigentlich wirklich? Wie würdest du es psychologisch erklären?
Stress ist eine Antwort von unserem Nervensystem auf herausfordernde Situationen in unserer Umgebung, aber manchmal auch in uns. Und dafür wechselt das Nervensystem in den Sympathikus. Das ist so das innerliche Gaspedal, was uns eben hilft, super aufmerksam zu sein. Wenn wir so ein bisschen in die Zeit zurückreisen und uns den Säbelzahntiger vorstellen, dann ist es die Möglichkeit, ganz, ganz schnell in eine Fluchtreaktion zu wechseln oder in den Angriff oder auch ins Todstellen. Und ja, da passiert eine Kaskade an Vorgängen, da passiert hormonell ganz viel. Du hast es eben schon angedeutet, natürlich passiert auch was mit unserem Darm. Unsere Organe stellen sich darauf ein, kämpfen zu müssen, flüchten zu müssen. Auch unser Gehirn stellt sich darauf ein. Und ja, das spüren wir immer wieder im Alltag.
Und woran, also ich habe immer das Gefühl, wenn ich jetzt so in der Praxis mit Menschen spreche, viele sind sich mehr oder weniger bewusst, dass sie gestresst sind, aber gefühlt sind wir eigentlich auch immer dauergestresst. Und was ich ganz spannend finde, ich mache ja auch zum Teil TCM, Akupunktur. Und da, wo ich die Ausbildung gemacht habe, der hatte eine Delegation von chinesischen Akupunkteuren bei sich und die machen Pulsdiagnostik. Und irgendwann so nach einem halben Tag sind sie zu ihm gekommen und haben gesagt, hey, bei uns in China würde man sagen, ihr seid alle psychisch krank, ja. Vom Puls her, alle so unter Spannung, unter Dauerstress. Woran liegt das, dass wir irgendwie gefühlt gerade so in dieser westlichen Welt so in dieser Daueranspannung, im Dauerstress sind?
Ja, ich glaube, das sind super viele Einflüsse, die da parallel auf uns einprasseln. Es ist ja nicht nur die Erwerbstätigkeit, die bestimmte Erwartungen an uns stellt und die uns stresst, vielleicht mit super viel Workload, mit Zeitdruck, mit der Schwierigkeit, das mit dem Privatleben zu vereinen, sondern es sind auch die innerlichen Stressoren, die wir natürlich 24/7 mit uns rumtragen. Ich möchte perfekt sein, ich möchte, dass mein Haushalt perfekt ist, ich möchte vielleicht ein perfektes Äußeres, ich habe die Erwartung, es allen recht zu machen oder ich versuche immer stark zu sein, dann neige ich dazu, bestimmte Bedürfnisse von mir selbst zu unterdrücken, was sich dann vielleicht wieder in Emotionen äußert, aber die kann ich vielleicht gar nicht richtig lesen, nicht richtig verstehen. Also ich glaube, das spielt eine Riesenrolle. Dann kommt natürlich auch hinzu, dass wir momentan in einer Zeit leben, wo wir wirklich auch einen Weltschmerz oft spüren. Also die politische Lage, die ist ja nicht auszublenden. Und da gibt es einfach momentan so viele Dinge, die passieren, die schrecklich sind, die furchtbar sind und die vielen Menschen Angst machen. Wir haben die Klimaerwärmung. Hitze ist ein Umwelteinfluss, der ganz klar stresst. Auch darauf sind wir noch nicht so richtig eingestellt, nehmen es vielleicht auch noch nicht immer so ernst. Dann gibt es vielleicht Konflikte in der Partnerschaft oder an der Arbeit oder in Freundschaften. Auch das bedeutet ja für die Psyche nichts anderes als Stress übersetzt. Also es gibt so viele Bereiche, in denen unser Körper mit diesem Modus reagiert, in der Hoffnung, dass das jetzt irgendwie hilft, mit der Situation umzugehen. Aber wir merken es vielleicht gar nicht. Und ich glaube, ja, dieses Sammelsurium an Faktoren, die da gerade auf uns einwirken, sorgt bei vielen Menschen dafür, dass sie dauergestresst sind, ja.
Wie du vielleicht aus meiner eigenen Geschichte weißt, habe ich über 20 Jahre selber am Reizdarmsyndrom gelitten. Mit ständigen Bauchschmerzen, Blähbauch und Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die mich unsagbar müde gemacht haben. Mittlerweile darf ich seit über 10 Jahren auch mit Reizdarmpatienten in der Praxis arbeiten und diese beiden Erfahrungen habe ich im Smile Hoch 2 Programm kombiniert, was ich dir in meinem neuen Buch der Reizdarm-Doc vorstellen darf. Du kannst es auf allen gängigen Kanälen bestellen. Das Erscheinungsdatum ist der 26.08.2025 und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich dich mit diesem Buch ein Stück auf deinem Weg zu mehr Darmgesundheit begleiten darf und dir all meine Tipps, die ich mir gerne schon als Jugendlicher gewünscht hätte, an die Hand geben darf. Du hast jetzt ein paar sehr interessante Punkte angesprochen, gerade so mit diesem Perfektionismus. Was meine Beobachtung oder meine Vermutung mehr ist, ist, dass, sage ich mal, dieses permanente Gestresstsein und Angespanntsein schon eher ein Zeichen der Modernen ist. Und wenn wir jetzt vielleicht 50 Jahre zurückblättern, würde ich mir vorstellen, dass die Menschen nicht ganz so angestrengt sind. Ich weiß nicht, ob du dem zustimmst. Was ich aber spannend finde, ist ja, dass es auch in der Vergangenheit, in der Geschichte ja schon viele schwierige Zeiten gegeben hat, wo ich sagen würde, dass wir haben jetzt eine schwierige Zeit, aber wir hatten auch in der Vergangenheit schwierige Zeiten. Hast du da, also A, würdest du dem zustimmen und B, würdest du sagen, oder welche Faktoren würdest du vor allem jetzt in der Modernen im Vergleich zu dem, was früher war, sagen, lässt die Menschen so anspannen?
Ich glaube, es ist einerseits die Reizgeschwindigkeit, mit der wir konfrontiert sind. Also sei es jetzt Nachrichten, Informationen, die wir lesen, die wir sehen, die wir hören, natürlich Social Media, allgemein die Schnelligkeit, mit der wir auch arbeiten. Wenn man das sich früher überlegt, ne, da hat man sich Briefe geschickt und heute schickt man sich Mails. Das geht innerhalb von Sekunden und natürlich ist dann auch die Erwartung da, dass man möglichst schnell antwortet und da ist oder vielleicht immer erreichbar ist. Also gerade so dieses Dauererreichbarsein, das hat in meinen Augen schon einen ganz, ganz großen Einfluss darauf, wie angespannt wir sind im Vergleich zu früher. Dann natürlich auch das große Thema sozialer Vergleich. Früher konnte ich mich mit den Menschen vergleichen, die in meiner Bubble waren. Das war vielleicht der Kindergarten, das war die Schule, das war irgendwann dann die Ausbildung, das Studium oder der Arbeitsplatz, wo ich war. Und heute habe ich die Möglichkeit oder vielleicht manchmal auch den Painpoint, mich mit der ganzen Welt zu vergleichen. Und das macht auch sehr viel mit uns, gerade beim Thema Perfektionismus, Körperbild oder auch dieses, wie heißt es nochmal, die Angst, was zu verpassen. Da gibt es auch so eine Abkürzung.
FOMO, Fear of Missing
genau,
Out.
Genau, FOMO, mir ist es gerade nicht eingefallen. Genau, FOMO. Ne? Also es ist ja nicht nur, ich bin zu Hause und ich mache mal heute irgendwie langsamer und ruhe mich ein bisschen aus. Und dann mache ich das Handy auf und sehe irgendwie alle anderen feiern die krasseste Party und sind im Urlaub und machen Unternehmungen. Und natürlich macht das was mit uns. Und all diese Möglichkeiten, in so vermeintliche Leben andere reinzuschauen, auch wenn das vielleicht nur Aspekte sind oder wenn die dann retuschiert sind oder wenn da ein Filter drüber ist. Das sind ja alles dann kognitive Vorgänge, die wir bewusst steuern müssen. Am Anfang haben wir diesen emotionalen Impuls, wo wir uns vergleichen und in der Regel dann abwerten. Und das stresst auch wieder. Und diese Dinge, das ist in meinen Augen definitiv ein ganz großer Unterschied.
Jetzt bist du selber jemand, der erfolgreich ist auf Social Media. Du bist junge Mama, du hast mit Sicherheit auch, bist selbstständig, du hast viel zu tun. Was machst du für dein Nervensystem oder wie gehst du mit diesen ganzen Reizen um?
Ich habe so ein paar Regeln, die ich versuche, so oft es geht, für mich anzuwenden. Ich bin natürlich auch kein Roboter und manchmal gelingt mir das auch nicht. Aber ich habe zum Beispiel für mich so eine Handysperre, 2 Stunden, nachdem ich aufgestanden bin, mindestens 2 Stunden, bevor ich schlafen gehe, aber meistens am Abend viel, viel früher, dass ich dann einfach gar nicht mehr reinschaue, weder in die Mails noch irgendwie in Social Media. Für mich ist es super wichtig, so viel Zeit wie möglich in der Natur zu verbringen, weil die Natur für mich echt so ein wertfreier Raum ist. Also da ist es völlig egal, was ich anhab, wie ich aussehe, ob ich gute Laune habe, ob ich schlechte Laune habe. Kein Baum hat eine Erwartung an mich, sondern ich kann da wirklich sein, wie ich bin. Und das hilft mir total, wieder so in den Moment zu kommen. Vielleicht auch einfach nur zu gucken, wie hat sich die Natur verändert. Wir haben die Jahreszeiten. Also das nutze ich sehr gerne für mich. Ich mache jeden Morgen Yoga, versuche auch zu meditieren. Klappt mit Kleinkind mal besser, mal weniger gut. Und ja, bin echt am Abend, da weiß ich, da bin ich super sensibel, sehr, sehr vorsichtig mit mir. Also ich lese ganz gerne noch ein paar Seiten, wenn das irgendwie möglich ist, und nutze zum Beispiel auch so Lavendeldüfte für mich, um so ein bisschen runterzukommen. Ich esse nicht so spät. Beim Essen gibt's bei uns auch die Regel, dass da kein Handy mit dabei ist und dass wir da wirklich als Familie zusammen sind. Auch wenn ich Freundinnen treffe, mit meiner Ursprungsfamilie zusammen bin, mit meiner Schwiegerfamilie zusammen bin, da ist eigentlich nie ein Handy dabei. Also das hilft. Und was so die Nachrichten der Welt angeht, muss ich sagen, die kann ich zurzeit echt schlecht verdauen. Und da bin ich in so eine Medienhygiene, da nutze ich so eine Medienhygiene für mich, dass ich da wirklich nur sehr selten reinschaue, wenn ich sage, ich kann es jetzt auch gerade verkraften, und meistens erzählt mir dann aber eher mein Mann, was passiert ist, weil mich diese Bilder einfach nicht loslassen. Also ich nehme die mit in den Schlaf, ich träume dann davon und es zieht mich extrem runter. Genau, aber wenn da jetzt nicht gerade wieder die absolute Katastrophe ist, sind das so die Dinge, die mir eigentlich ganz gut tun, ja.
Also was ich raushöre, ist, du achtest vor allem sehr, sehr stark auf eine gewisse Art Datenhygiene. Also das heißt, wie gehst du auch mit, gerade mit diesen vielen Informationen, die uns ja zur Verfügung stehen oder die auf uns einprasseln, dass du da quasi schaust, wie regulierst du das? Und da finde ich gerade die Natur natürlich mega, weil da hast du das alles nicht. Ja, die Natur funktioniert ja so, wie wir eigentlich ursprünglich auch funktionieren. Und im Idealfall kommt dann nicht ständig irgend noch eine Reizüberflutung an, die dann dein Dopamin im Gehirn auch ein Stück weit anknipsen könnte wieder.
Ja, genau.
Diese Veränderungen sind nicht so schnell und eher vorhersehbarer für uns.
Ja, also das ist ein ganz großer Aspekt. Ich habe früher in Großstädten gewohnt. Ich habe in Köln studiert, in Berlin studiert, habe auch lange noch in Berlin gelebt. Und ich muss sagen, momentan könnte ich es mir gar nicht mehr vorstellen. Also ich bin so dankbar dafür, dass ich diesen Ausgleich jetzt habe, weil es stimmt, bei uns ist viel los und das genieße ich auch zu großen Teilen. Aber manchmal ist es mir natürlich auch zu viel. Und dann die Möglichkeit zu haben, einfach vor die Tür zu gehen, eine Runde spazieren zu gehen, jetzt gerade im See schwimmen zu gehen. Also das ist für mich echt so, gerade wenn ich im Element Wasser bin, als könnte ich das alles so ein bisschen abwaschen. Das macht bei mir ganz, ganz viel aus.
Wie machst du das denn jetzt bei Klienten von dir, die vielleicht sogar in einer Großstadt leben? Wie arbeitest du mit denen, um das Nervensystem zu regulieren? Oder wie würdest du mit jemandem im Prinzip arbeiten, der sich an dich wendet, wo du merkst, da ist Stress wirklich ein riesen, riesen Faktor bei dem?
Ich würde erstmal herausfinden, woher kommt der Stress? Also ist es jetzt etwas im Äußeren? Ne? Ich nutze gerne so ein Modell, was erstmal kategorisiert, sind das wirklich Faktoren, die von außen auf uns einprasseln, also die Arbeit oder bestimmte Menschen, die uns nicht gut tun, die vielleicht immer wieder mit Konflikten verbunden sind, oder ist es die Wohnung, die stresst, oder wirklich der der nicht ergonomische Arbeitsplatz, sowas gibt es ja auch. Oder sind es eher Dinge, die im Inneren liegen? Also sind es die inneren Antreiber, die Klassiker, also sei perfekt, mach es allen recht, sei stark, sei fleißig und streng dich an? Also gibt es da ungesunde Glaubenssätze, die stressen? Oder ist es eher sowas wie ein fehlender Zugang zu sich selbst? Ne? Also manchmal ist es ja so, dass das schon mal ein sehr großer Schritt ist, überhaupt zu fühlen, dass ich gestresst bin. Weil wenn ich das gewohnt bin über Jahre, dann ist das irgendwann für mich normal, dieser Zustand. Und der Stress bringt ja auch mit sich, dass wir so ein bisschen taub werden. Also wenn wir uns überlegen, ne, unser Körper denkt, da ist der Säbelzahntiger hinter uns her, auch wenn der in unserer Welt multiple Formen annehmen kann, dieser Säbelzahntiger. Und damit das nicht so wehtut, wenn der uns vielleicht beißt, werden wir ja wirklich so ein bisschen schmerztaub. Und das gilt in meinen Augen auch für innere Prozesse. Also wenn ich das jetzt wirklich schon so lang ertragen habe und immer wieder mir selbst gesagt habe, oh, ich beiß die Zähne zusammen, vielleicht kommt diese Erwartung auch von außen und ich mache noch weiter, obwohl ich vielleicht spüre, ich schlafe nicht mehr so gut oder da sind irgendwie Rückenschmerzen, die ich mir nicht erklären kann oder ja, meine Verdauung funktioniert nicht mehr, ich habe vielleicht Verstopfung, Durchfall oder ich habe immer so Magenkrämpfe. Wenn ich das immer wieder ignoriere, dann wird es auch irgendwann schwierig, sich wirklich gut zu spüren, meiner Erfahrung nach. Und dann gilt es überhaupt erstmal, diesen Zugang wieder zu schaffen. Da ist es in meinen Augen hilfreich, wirklich Momente im Alltag zu schaffen, in denen ich mir das erlaube. Und das sind am Anfang vielleicht nur mal 1-2 Minuten. Der eine kommt gut damit klar, wenn er die Augen zumacht und vielleicht eine kleine angeleitete Meditation von mir bekommt. Für den nächsten sind Atemübungen vielleicht ja der Zugang zu sich, um erstmal zu spüren, wie fühlt sich das denn an, tief zu atmen und nicht so tief zu atmen oder in dieser flachen Stressatmung zu stecken. Und für den nächsten ist es vielleicht wirklich mal sein Lieblingslied bewusst zu hören und auf der Couch zu liegen, aber wirklich mal mit Gedanken jetzt bei der Musik zu sein. Und der nächste geht lieber spazieren. Also für mich gibt's da nicht den einen Weg. Ich glaube, es ist eher wichtig, dass ich wieder den Zugang zu mir finde, weil der in diesem Funktionsmodus, der uns ja auch wirklich wie in so einen Tunnel versetzt, verloren geht.
Das kann ich komplett bestätigen, tatsächlich. Ich habe ganz oft Menschen vor mir sitzen in der Praxis, wo ich denke, da springt mir der Stress quasi schon über den Tisch. Und wenn man den fragt, wie sieht's denn der Stress aus? Nö, alles normal. Und also völlig nichts Außergewöhnliches. Die würden nicht sagen, dass sie gestresst sind. Da ist, glaube ich, wirklich dieser Kontakt mit sich selber wieder extrem wichtig. Aber ich finde auch dieses Beispiel, was du gebracht hast mit dem Taubwerden, das erklärt das, warum wir das so aushalten können. Und das auch über extrem viele Jahre tatsächlich. Das finde ich super spannend.
Ja, und ich würde sogar noch einen draufsetzen. Stress hat ja in unserer Gesellschaft auch eine Wertung. Und häufig ist es so, dass wenn ich sagen kann, ich bin gestresst, ich bin super busy, dann bekomme ich Anerkennung. Dann sagen die Leute so, ja, klar, ne, ich übernehme dieses und jenes für dich und ach, ist ja toll, dass es so gut läuft. Oder was auch immer man damit assoziiert. Und das treibt mich ja auch wieder an, weiterhin diese Schnelligkeit zu leben, dieses Pensum der Produktivität irgendwie umzusetzen. Und das muss man sich einfach ehrlich eingestehen. Wir wachsen in der Leistungsgesellschaft auf und natürlich werden wir in der Schule und im Studium und im Job dafür belohnt, wenn wir sehr, sehr viel machen. Und damit wird es auch zu einer Quelle, unseren eigenen Selbstwert zu speisen und uns gut zu fühlen und uns eine Identität zu geben. Und das ist eine super starke Quelle, wenn man sich das überlegt. Ne? Also der Stress ist ein Teil dafür, dass wir uns wertvoll fühlen.
Ja.
Und das treibt uns natürlich auch an, immer wieder über unsere Grenze zu gehen und die Frühwarnsignale zu ignorieren, weil wir gefallen wollen, weil wir ja auch uns selbst gut fühlen wollen mit uns.
Ja, ist gerade, wenn man natürlich die Anerkennung daraus bezieht, dass man Anerkennung dafür bekommt, dass man leistet, dann kann man ja nicht oder schwer aufhören zu leisten, weil einem würde ja quasi die Anerkennung fehlen. Du hast gerade diese Frühwarnsymptome angesprochen. Wenn jetzt Menschen zuhören, die vielleicht nicht wissen, ob sie gestresst sind oder nicht, worauf könnte man denn achten? Was sind so klassische Symptome, wo man merken könnte, ach, da geht's jetzt in Richtung, ich bin gestresst?
Also bei Stress ist immer wichtig, das ist eine Ausschlussdiagnose. Bedeutet, all die Dinge, die ich jetzt nennen werde, die können auch andere Ursachen haben. Aber falls diese anderen Ursachen eben nicht zutreffen, dann liegt die Schlussfolgerung sehr nahe, dass das mit Stress was zu tun haben könnte. Also ein ganz häufiges Frühwarnsignal ist, dass ich nicht mehr so gut einschlafe oder durchschlafe oder dass ich super früh aufwache. Also Schlaf ist wirklich was, wo man immer so ein bisschen ein Auge drauf haben kann. Da zeigt einem das Nervensystem ganz gut, ob man in der Balance ist oder nicht. Dann auch verschiedene körperliche Verspannungen, also sei es Rückenschmerzen oder auch Nackenschmerzen. Also wenn man da der Statistik glaubt, dann sind auch so 2/3 aller Rücken- und Nackenschmerzen psychosomatisch bedingt. Es ist das negative Denken, was auch durch das Cortisol, also durch das Stresshormon, was ausgeschüttet wird, extrem unterstützt wird. Wir neigen dazu, Risiken sehr groß zu machen, Probleme zu sehen. Es fällt uns schwer, in den Lösungsfokus zu kommen. Wir sind sehr gereizt. Diese Negativität kann sich auch steigern zu einem erhöhten Risiko für depressive Episoden oder auch Panikattacken, also generell Ängste. Und auch das ist mir wichtig zu betonen, das macht unser Gehirn ja nicht, um uns zu ärgern, sondern das macht unser Gehirn, weil es denkt, hey, Stress ist ja ein Modus, den ich einnehme, weil hier irgendwo Gefahr ist. Und wenn hier irgendwo Gefahr ist, dann muss ich dich, lieber Körper, lieber Geist, darauf vorbereiten. Also gehe ich mal vom Schlimmsten aus. Man kann sich das so vorstellen, als wäre der Säbelzahntiger gerade da gewesen. Und jetzt dreht er nochmal eine Runde. Er ist zwar gerade nicht da, aber man achtet so auf jedes Knacken im Unterholz und jedes Geräusch, was andeuten könnte, dass der Säbelzahntiger zurückkommt. Es könnte auch eine Amsel sein, die da irgendwie spielt. Aber unser Gehirn denkt, nee, Säbelzahntiger war schon da, also gehe ich mal davon aus, dass er wiederkommt. Dann sind es natürlich auch Dinge, die mit unserem Zyklus zu tun haben, mit unserer Sexualität. Also das können Funktionsstörungen sein, das kann sein, dass die Periode bei der Frau ausbleibt, dass der Eisprung ausbleibt. Das liegt daran, dass das Progesteron und das Cortisol beide in der Nebenniere produziert werden. Und wenn der Körper quasi, ganz einfach gesagt, so sehr damit beschäftigt ist, die ganze Zeit Cortisol zu produzieren, dann bleibt nichts mehr fürs Progesteron übrig. Und deswegen merkt man das gerade so in der zweiten Zyklushälfte. Man merkt es im Appetit. Ich habe auf einmal super viel Hunger oder gar keinen Hunger mehr. Ich habe eine starke Gewichtszu- oder Abnahme. Das können aber auch Dinge sein, dass ich einfach merke, ich bin in meiner Beziehung zu meinem Partner vielleicht gar nicht mehr aufnahmefähig oder ich ziehe mich sozial zurück mit meinen Freunden. Ich habe das Gefühl, ich komme von der Arbeit nach Hause und am liebsten würde ich mich einschließen und das Zimmer abdunkeln. Ich mache vielleicht nicht mehr die Dinge, die mir früher Spaß gemacht haben, weil da gar keine Kraft mehr dazu da ist. Also man merkt, die Liste ist sehr, sehr lang. Insgesamt leidet das Immunsystem, kann nicht mehr so gut mit der Abwehr von Viren oder Bakterien umgehen und man fängt sich einfach schneller was ein. Und was auch noch wichtig ist, was viele Menschen spüren, dass immer mal, wenn so kleine Ruhemomente eintreten, also am Wochenende, am Urlaub, dann wird man ganz häufig krank. Mhm. Weil ja der Körper so lange wirklich innerlich durchgehalten hat, auf Anspannung war, dass dieses kurze Loslassen oft dazu führt, dass man noch ein bisschen anfälliger wird für die ganzen Umweltfaktoren, die da um uns herum schwirren.
Ja, man kann sich das so vorstellen, wenn du sehr gestresst bist, hast du viel Cortisol. Cortisol ist ja immunsuppressiv, also unterdrückt dein Immunsystem, weil es wäre ungünstig, wenn du jetzt auf der Flucht vor dem Säbelzahntiger noch einen Schnupfen kriegst. Und dann funktioniert tatsächlich das Aufräumen dieser Bakterien und Viren nicht so effektiv. Und deswegen, die sind dann schon so in lauer Stellung und kommt dann so richtig erst zum Tragen mit den Symptomen, wenn quasi der Stress wieder abfällt und der Körper eigentlich wieder richtig die Energie hat, sich überhaupt darum zu kümmern.
Ja, das nennt man ja auch Open-Window-Effekt, oder?
Das, ich glaube auch, dass ich das in dem Zusammenhang schon mal gehört habe.
Ja, genau. Kann man sich gut vorstellen, ne? So ein geöffnetes Fenster und alle spazieren jetzt rein.
Ja, genau.
Ja.
Keine richtige Abwehr auf jeden Fall.
Ja.
Ja, ich finde es spannend, was du gesagt hast. Also, dass Stress so ganz viele Gesichter haben kann, das stimmt. Und ich finde, dass du das als Ausschlussdiagnose bezeichnest, finde ich eigentlich auch sehr, sehr gut. Ist ja wie beim Reizdarm tatsächlich. Und was ich wirklich selber super spannend fand, das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass wir hatten ja jetzt ganz viele psychologische Gesichtspunkte vor allem, was Stress machen kann, aber Stress kann auch körperlich ja super viele unterschiedliche Symptome machen, jetzt angefangen von der Nackenverspannung, aber auch bis hin sogar zu Fieber. Ich hatte mal eine Patientin, die immer wieder Episoden von Fieber hatte, so 38, 38,5. Und man hat nichts gefunden, ja, keine Entzündungszeichen, nix. Und dann hat tatsächlich eine Mitarbeiterin zu mir gesagt, es gibt doch auch dieses psychologische Fieber. Und ich so, nee, ist Quatsch. Ja, das kann nicht sein, dass der Körper mit Fieber reagiert. Und das gibt's tatsächlich. Wenn man den Begriff sucht, es gibt tatsächlich diesen Modus, dass der Körper Fieber produziert. Und was ich daran im Prinzip zeigen möchte, ist, wie heftig Stress, also was der alles für Symptome anbringen kann. Also es ist wirklich, ja, sollte man ernst nehmen. Ist wirklich ein wichtiges Thema, dass wir uns darum kümmern, dass wir unseren Stress erstmal bewusst werden. Das Thema Achtsamkeit, was du da angesprochen hast. Und dann aber halt auch Methoden finden, wie wir damit wieder irgendwo reguliert umgehen können.
Ja, ja, genau, weil ich kenne auch viele Klienten und Freunde, die dann fast schon mehr nicht mehr diese Antwort von ihrem Arzt oder von anderen Therapeuten hören können, wenn sie gesagt bekommen, ja, du bist halt einfach zu gestresst, ne? Also du bist zu gestresst und deswegen, was auch immer, ist dein Zyklus unregelmäßig, kannst du keine Kinder kriegen, bist du ständig krank, hast du Probleme an der Arbeit? Ja, mag sein, aber es ist ja ein strukturelles Problem. Also natürlich, da werden wir wahrscheinlich auch gleich drauf eingehen, können wir viele Dinge selbst in die Hand nehmen, aber ich finde, es ist schon echt eine Herausforderung, gerade so in der Rush-Hour des Lebens mit vielleicht mit Familie und einem Berufsweg, den man weitergeht, da nicht gestresst zu sein. Also
total, ja.
Ja, das muss man, finde ich, einfach ehrlich sagen. Und für viele Menschen fühlt sich das dann so an, so ja, es ist mir eh schon alles zu viel und jetzt soll ich mich auch noch alleine darum kümmern, wie ich irgendwie aus meinem Stress rauskomme. Weil mir kann ja keiner helfen.
Ja, das finde ich auch tatsächlich. Gerade so in dieser Rush-Hour befinden wir uns ja beide, ja, mit kleinen Kindern und Beruf und allem. Und da finde ich tatsächlich, ich meine, früher war es üblicher, dass das familiär noch mehr eingebunden ist, dass es normal war, dass nur ein Teil gearbeitet hat. Das ist jetzt komplett ohne Wertung, aber es ist zumindest auch da heute ja ein Stück weit wie so ein Druck dahinter, aus unterschiedlichen Gründen. Und dann musst du aber in der Zeit idealerweise noch perfekt kochen für deine Kinder, dass die nur noch ideal gesund dich ernähren und super aussehen solltest du in der Zeit auch noch, weil du sonst deinem Instagram-Vorbild nicht entsprichst. Also ich glaube, da haben wir schon echt einige Herausforderungen heutzutage. Mhm. Hast du da so typische Persönlichkeitsmuster oder Denkweisen, die du bei Menschen, die dem chronischen Stress gegenüber geneigter sind, wo du immer wieder erkennst, dass da quasi diese Menschen gerne in diese Stressrichtung abbiegen?
Ja, es hat so ein bisschen was mit dem Thema zu tun, was ich eben schon angerissen habe. Ich glaube, dass es schon tief in unserem Selbstwert verankert ist, inwiefern ich mir selbst erlaube, aus diesem Hamsterrad immer mal wieder rauszusteigen, ne? Also, wenn ich wirklich fühle, ich bin nicht genug, warum auch immer, dann ist Leistung eine sehr verbreitete Möglichkeit, das zu versuchen zu kompensieren. Also, vielleicht möchte ich dann die perfekte Mutter sein, die perfekte Frau, die perfekte Businessfrau, und das ist ja ein Fass ohne Boden, ne? Also Perfektionismus hört nie auf und das geht endlos weiter. Also ich glaube, im Endeffekt kann man schon sagen, je besser mein Urvertrauen, je besser und ehrlicher ich wirklich fühle, ich bin okay. Es muss keine Selbstliebe sein, aber ich glaube, eine Selbstakzeptanz, die hilft schon. Ich bin okay in den Momenten, wo ich schwach bin, wo ich auf der Couch liege. Und genauso okay bin ich in den Momenten, wo ich einen tollen Podcast aufnehme und an der Arbeit bin oder ja, vielleicht mein Haus blitzeblank geputzt ist. Aber das darf nicht nur im Kopf sein, sondern das muss ich wirklich fühlen. Und das ist in meiner Erfahrung für uns alle ein therapeutischer Prozess, dahin zu kommen. Ich schließe mich da gar nicht aus, ne? Also, das ist in meinen Augen nichts, was wir in irgendeiner Institution lernen, sondern in Institutionen lernen wir, es gibt die Mathearbeit, die hat null Fehler und dafür kriegst du eine 1 und eine Anerkennung. Und es gibt die Mathearbeit mit vielen Fehlern und dafür kriegst du eine 5 oder eine 6. So, und das lässt sich übertragen auf unseren Alltag, ne? Auf die Wohnung, auf unser Aussehen, auf Charakterzüge, auf Emotionen, die wir annehmen und andere, die wir abwerten, weil wir schon damit aufwachsen, dass es quasi eine Lichtseite in uns gibt und die wollen wir gerne haben und fördern. Und diese Schattenseite hat auch schon wieder so eine Wertung, ne? Meine ich aber gar nicht so, sondern eher so die Schattenseite wie bei einem Yin- und Yang-Zeichen, dass es dadurch eigentlich erst rund wird. Die spalten wir oft unbewusst von uns ab, weil wir schon mitbekommen, Linda, wenn du hier auf der Couch liegst, dann ist es nichts, wofür du dich akzeptieren und lieben darfst.
Das empfinden, glaube ich, auch viele Menschen als Abwertung ihrer eigenen Person, quasi diesen Stempel auch abzukriegen. Also bei meinen Reizdarmpatienten ist für die das Schlimmste, wenn du sagst, gerade was wir dieses Thema hatten, ja, das liegt an einem Stress und da müssen wir jetzt hingucken, mehr wie auf dein Mikrobiom oder deine Ernährung. Das ist für die zum Teil schon echt, fühlt sich das an wie eine Stigmatisierung und einen nicht ernst nehmen. Das ist ganz, ganz schwierig, ja. In meiner Arbeit kann ich das zum Glück oft sagen, nee, wir haben da tatsächlich Dinge übersehen, aber bei manchen Menschen ist es halt vor allem dieser Aspekt und den dann sensibel anzusprechen, ist nicht immer ganz einfach. Wie kommen wir denn dahin, dass wir eben diese Selbstanerkennung verbessern können? Ich glaube, da hast du ein extrem zentrales Thema angesprochen, was so viele Menschen, wenn sie ehrlich zu sich sind, tatsächlich haben. Aber ich glaube, dass das echt durchaus herausfordernd ist, weil das so tief teilweise in uns drinsteckt. Was können wir da machen, um uns selber besser anzuerkennen?
Ich würde an erster Stelle erstmal reflektieren, was sind denn die Anteile, die ich an mir ablehne? Also sind es bestimmte Verhaltensweisen, die ich mir nicht erlaube? Sind es vielleicht bestimmte Gefühle, die ich mir nicht erlaube? Wenn ich da zum Beispiel von mir erzähle, ich hatte schon immer eine ausgeprägte Wut und Wut ist eine Emotion, die gerade uns Frauen sehr abgesprochen wird. Also wir sind dann hysterisch, wir sind dann zickig, wir sind dann super nervig, ne? Wir sind die Axt im Walde und wir sollen mal leise und angepasst sein. Bei einem Mann ist wirklich nachweislich in Studien belegt, ist es dann eher die Dominanz und eine Form von Durchsetzungsfähigkeit. Aber wir wollen jetzt hier nicht über Gender-Thematiken sprechen. Also nehmen wir mal die Wut. Und die mochte ich super lange einfach nicht. Ne? Und was machen wir mit Dingen, die wir nicht mögen? Wir versuchen sie zu unterdrücken und zu umgehen. Und damit verstehen wir aber das Bedürfnis hinter der Emotion nicht. Und Wut ist zum Beispiel eine Emotion, die hilft, die eigenen Grenzen zu definieren, zu verteidigen, für Gerechtigkeit einzustehen, für Fairness einzustehen. Und das ist was total grundlegend Funktionales und Wichtiges für dich. So, indem ich mir das jetzt aber erlaube und jahrelanger Prozess mit Unterstützung im Dialog sein, das ist jetzt nichts, was ich einmal in mein Journal schreibe und dann zack, ich mag meine Wut. Aber wenn ich mir das erstmal bewusst werde, was sind denn die Anteile, die Stimme in meinem Kopf, die Gefühle, die ich nicht mag, dann kann ich beginnen, mich ihnen zuzuwenden. Und für mich ist so eine eine neutrale Art, mich Dingen zuzuwenden, die ich vielleicht selber nicht an mir mag, mich wirklich ganz ehrlich zu fragen, für was ist das denn gut? Warum hat der Mensch das mitbekommen? Was könnte der Sinn dahinter sein? Und manchmal ist der Sinn auch heute gar nicht mehr so spürbar, aber er war vielleicht mal früher da. Also es ist ja, wenn wir jetzt so ein bisschen Richtung innere Kindarbeit schauen, ganz oft so, dass wir Verhaltensweisen, Denkmuster behalten haben, die für uns als Kleinkind, als Kind total wichtig waren, weil wir in dieser natürlichen, sehr, sehr starken Abhängigkeit zu unseren Eltern standen. Und dann machen wir das heute immer noch, obwohl wir erwachsen sind. Und dann kommt noch so eine zweite Ebene dazu, dass ich auch lernen darf, so hey, okay, diese Abhängigkeit, die gibt es jetzt nicht mehr, ich bin sicher, ich darf auch bestimmte Muster ablegen und es passiert mir nichts. Das gehört für mich dazu. Und irgendwann ergibt sich dann in den Prozessen, so habe ich bei mir die Erfahrung gemacht, aber auch bei meinen Klienten, wirklich so eine Ebene, die ich dann heute im Alltag leben kann. Also wenn wir jetzt nochmal bei meiner Wut bleiben und ich weiß, Gerechtigkeit ist für mich ein großer, ein wichtiger Wert, ein Antreiber. Okay, wie sorge ich denn in meinem Alltag dafür, dass sich vielleicht Care-Arbeit gerecht aufgeteilt fühlt? Wie sich eine gerechte Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit meinen Klienten anfühlt? Oder wie lebe ich diese Gerechtigkeit? Und dann ist es wirklich greifbar für den Alltag und dann sind es Dinge, die du bewusst für dich gestalten kannst. Und wenn ich da angekommen bin, bei der Ebene vom Hier und Jetzt, ist es in meinen Augen möglich, wirklich in dieses Gestalten zu gehen, in die Tagesstruktur zu gehen, in das für dich Einstehen, in die Momente, die du dir für dich gönnst, um dir selber zu zeigen, ich sehe dich, ich höre dich, ich nehme dich ernst.
Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, das du uns da mitgenommen hast mit deiner Wut. So wie du es mit der Wut bei den Frauen, ist es vielleicht bei der Traurigkeit mit Männern, könnte ich mir vorstellen, dass es häufig unterdrückt wird. Und das sind oft, was du auch angesprochen hast, funktionale Muster. Das heißt, wir haben in der Kindheit, angenommen, du hast eine gewaltvolle Beziehung auch mit deinen Eltern, dann unterdrückst du ja die Emotionen, um dich quasi selber zu schützen. Das heißt, dieses Muster der Unterdrückung hat in dem Fall sogar vielleicht Überlebenssinn gehabt. Und dieses Muster, dann musst du aber erstmal erkennen, dass du es unterdrückt hast, um dann zu sagen, nee, jetzt bin ich sicher und jetzt kann ich mir das Ganze überhaupt erlauben und anschauen. Ich persönlich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es im Dialog definitiv schneller und einfacher geht. Hast du Tools, wo du für dich selber auch ein Stück weit sowas reflektieren kannst?
Ja. Also bei mir ist da die Meditation definitiv ein Bestandteil, wo ich wirklich immer so einen kleinen Selbst-Check-in mache, um zu gucken, was ist da gerade los. Ich nehme ab und zu selbst therapeutische Sessions in Anspruch, einfach, dass ich immer mal punktuell so ein bisschen die Möglichkeit habe, mich zu reflektieren. Wir haben ja auch eine Supervision bei uns bei POIS. Das heißt, da haben wir einen externen Supervisor, der uns natürlich so bei Fallbesprechungen begleitet, aber wo es auch immer um unsere eigene Selbstfürsorge geht, wie geht's mir gerade? Und das muss auch gar nicht nur ich als Therapeutin, als Psychologin, Coach sein, sondern das darf ich auch als Mensch sein. Also, da werden regelmäßig Themen angesprochen, die einfach so unseren Alltag betreffen. Das hilft mir total. Es sind auch die Gespräche mit meinem Mann oder mit guten Freunden. Also, ja, wirklich so dieses drüber reden, ehrlich mit sich sein, keine Angst davor zu haben, dass das vielleicht jetzt schwach ist.
Was ich immer ganz interessant finde, ist, wenn ich auch Menschen nach ihrem Stress frage, dann kommt oft die Antwort, nee, ich kann mich schon auch entspannen. Also Fernseh gucken oder so mache ich schon. Kannst du da uns vielleicht mal abholen, was ist Fernseh gucken, also die Entspannung, die wir beim Fernseh gucken empfinden und echte Entspannung für unser Nervensystem? Wie unterscheidet sich sowas?
Ja, ich würde Fernsehschauen in den meisten Fällen eher in die Kategorie Ablenkung stecken, leider. Ich weiß, dass Ablenkung oft leichter ist umzusetzen und es ja auch mal gut tut, das alles nicht zu spüren, was da in uns los ist. Das hatte ich auch vorhin vergessen. Wir neigen auch in stressigen Phasen zu einem erhöhten Alkohol- und Nikotinkonsum. Das würde ich auch in die Kategorie Verdrängung und Ablenkung stecken, weil es uns auch im ersten Moment hilft, Dinge nicht zu spüren, die da sind. Ne? Und genauso muss ich Dinge auch nicht spüren, wenn ich eben Fernseh schaue, wenn ich ins Handy schaue oder wenn ich auch mir so einen Freizeitstress mache, also von einem Date zum nächsten. Ist alles für mich dieselbe Kategorie, so ich bin im Außen. Und echte Erholung würde ja bedeuten, wenn wir nochmal aufs Nervensystem schauen, ich komme ins parasympathische System. Also mein Körper spürt innerlich, er ist sicher, er kann durchatmen, rest and digest, er kann sich um die Verdauung kümmern. Es ist alles okay. Ne? Säbelzahntiger ist jetzt ganz, ganz weit weg. Und wir liegen hier in der Hängematte und können es uns gut gehen lassen. Und dafür muss ja auch hormonell was passieren. Also das Cortisol sollte jetzt nicht mehr die Überhand haben. Da sind dann Hormone wie das DHEA oder auch das Oxytocin, was uns hilft, in diesen Entspannungsmodus zu kommen. Und das ist meistens ein bisschen leichter, wenn wir unseren Körper dabei unterstützen, indem wir zum Beispiel eine sanfte Bewegung vielleicht nutzen, um das Stresshormon abzubauen oder eine Berührung, menschliche Berührung. Da wird ja auch Oxytocin ausgeschüttet bei emotionaler Nähe, die wir durch tiefgründige Gespräche bekommen, also ein soziales Netzwerk, was uns gut tut. Das sind aber auch Dinge, die ich wirklich bewusst und achtsam wahrnehme. Vielleicht ein Bad, das ich nehme und ich mich mal darauf konzentriere, wie fühlt sich denn das Wasser an meiner Haut und wie ist es mit der Temperatur und ist die in meinem ganzen Körper gleich oder gibt es da vielleicht Unterschiede und eben nicht gedanklich schon wieder beim nächsten Arbeitstermin bin. Ich liege zwar in der Badewanne, ne, aber meine Gedanken, die sind in meinem Terminkalender. Ich weiß, das ist oft anspruchsvoll, aber wenn wir jetzt wirklich darüber reden, was ist die ideale Entspannung, dann würde es auch beinhalten, dass du wirklich mit deinen Sinnen im Hier und Jetzt bist und dein gedankliches Stresschaos auch innerlich lernst zu stoppen.
Ja, also das hast du echt super beschrieben. Ich würde auch für mich sagen, dass es wichtig ist, sich aufs Hier und Jetzt zu konzentrieren, in das Fühlen zu kommen. Aber auch gleichzeitig mit der Einstellung, es ist okay, wenn du wegrutschst, wenn du wieder in die Gedanken kommst, dann kommst du wie bei der Meditation einfach wieder zurück, dass du dich nicht dafür verurteilst, dass du abgeschweift bist. Das ist einfach ein Trainingsprozess. Ich meditiere, seitdem ich 14 bin und das ist immer etwas, wo du lernst, besser zu werden. Und wenn es mal nicht klappt, weil du halt eine super stressige Phase hast, dann sitzt du halt da und denkst über alles Mögliche nach, aber trotzdem bist du danach ein Stück weit sortierter und du hast es zumindest versucht. Also ich glaube, dieses dann auch nicht verurteilen dafür, dass es nicht so perfekt, die perfekte Entspannung war, die du dann geschafft hast.
Ja, ist auch manchmal gar nicht so einfach, ne?
Ja. Den hast du zum Abschluss noch irgendwas, was du zu dem Thema Stress den Zuhörern, Zuschauern in irgendeiner Form mitgeben willst, dass es vielleicht auch nicht so das nächste To-Do wird, dann an deinem Stress zu arbeiten?
Ja, also das Erschreckendste für mich bei dem Thema Stress ist wirklich, dass wir Meister daran sind, das so lange zu ignorieren. Und wir ignorieren das ja oft wirklich so lange, bis dann ernstzunehmende Erkrankungen uns aufwecken. Vielleicht sind es manchmal die Patienten, die bei dir in der Praxis sind. Es sind aber auch Patienten, die in die Klinik kommen, weil dann vielleicht wirklich das Burnout da ist, die Depression da ist, die Suchterkrankung da ist, weil der Alkohol vielleicht am Anfang eine Form von Bewältigungsstrategie war. Und ich habe so einen schönen Vergleich gelesen in dem Buch von Nora Dietrich, die sagt, es gibt so eine rote Linie. Und diese rote Linie, die überschreiten wir ganz, ganz oft. Aber häufig gestehen wir uns das nicht ein, dass wir diese rote Linie überschritten haben, sondern sehen das eben erst dann, wenn die Erkrankung da ist. Wenn wir dann aber die Menschen fragen, so, was war denn die rote Linie vor 2 Tagen? Dann wissen sie das. Dann ist es, ja, ich stand in der Küche und ich konnte mich nicht entscheiden, welches Müsli ich esse und habe angefangen zu weinen. Und was war die rote Linie vor 2 Wochen? Vor 2 Wochen war es das Meeting, in dem ich auf einmal nichts mehr sagen konnte und mir die Stimme weggeblieben ist. Und was war die rote Linie vor 2 Monaten und vor 2 Jahren? Und wir wissen das alles. Wir kennen die Symptome von unserem Körper und von unserer Psyche, aber wir gestehen uns nicht ein, dass wir was verändern müssen. Und das soll jetzt kein weiteres Muss in deinem Leben sein, soll vielmehr so ein Selbstmitgefühl in dir auslösen, dass das doch so wichtig ist, sich um seine Gesundheit zu kümmern und dass, wenn diese Gesundheit dann mal wirklich weg ist, auf einmal alles andere egal ist.
Ja.
Und vielleicht hilft es, sich das ab und zu bewusst zu machen. Ne? Ja, natürlich stört's mich, wenn hier die Wollmäuse auf dem Boden liegen und ich es nicht geschafft habe, sauber zu machen. Und natürlich stört's mich, wenn ich an der Arbeit nicht so viel gemacht habe, wie ich eigentlich wollte, oder wie du vorhin gesagt hast, das Essen vielleicht nicht ganz so perfekt für meine Tochter war, wie ich es geplant habe, und es dann doch die Nudeln sind, die schnell gehen. Aber wenn dieses Nicht-Erledigen dieser Kleinigkeiten im Alltag mir hilft, einen besseren Zugang zu mir selbst zu behalten, dann ist es das wert.
Mhm.
Und dann hilft es mir auf dem Weg, ja, zu einer bleibenden Gesundheit, vielleicht meine roten Linien ernst zu nehmen und sie nicht ständig zu ignorieren.
Sehr, sehr schöne abschließende Worte, Linda. Wenn man mehr zu dir oder zu deiner Arbeit erfahren will, wo kann man das dann am besten?
Ja, man findet mich ganz leicht auf Instagram, Psychologin-Linda-Leinweber, auf TikTok, für alle, die das auch nutzen. Es gibt eine Website, sowohl von mir als Einzelperson quasi, das ist lindaleinweber.com, und mein Netzwerk findet man unter mypoise.de, ist aber auch alles miteinander verlinkt. Also ich glaube, wenn man einen Weg dieser drei wählt, dann findet man alles.
Sehr cool, das packen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Vielen, vielen Dank, Linda, für dieses tolle und tiefe Gespräch zu dem wichtigen Thema Stress in unserer heutigen Zeit.
Danke dir.